Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Ja, herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Hört euch stark. Heute haben wir ein besonderes Gespräch, auf das ich mich sehr freue, denn ich sitze hier mit Professor Dr. Andreas Lange von der RWU Ravensburg-Weingarten. Er doziert und forscht an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema der Familie. Hallo, Herr Professor Lange.
Guten Tag, Herr Dobler.
Ja, schön, dass wir heute zusammensitzen. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag von Ihnen gehört, den Sie bei uns an der Caritas gehalten haben, auch im Rahmen von unserem Elternprogramm. Und den fand ich sehr, sehr spannend. Und heute wollen wir im Podcast über dasselbe Thema sprechen, nämlich das der Familie. Sie stellen die These auf, dass eine Familie zu führen, zu organisieren, zu managen keine Selbstverständlichkeit ist und auch einem Wandel unterlegen ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und dass das gar keine so einfache und selbstverständliche Sache ist. Ist das so schon mal richtig für den Anfang?
Sie haben die beiden Hauptthesen von mir sehr gut umschrieben. Es geht erstmal darum, zu zeigen, dass Familie nichts Selbstverständliches ist, dass sie jeden Tag neu gemacht werden muss, wie wir das so schön sagen. Und die zweite These ist, dass dieses Machen von Familie heutzutage eben anders ist als in der Zeit, als ich beispielsweise aufgewachsen bin oder als die Menschen im 19. Jahrhundert sozusagen Familie gemacht haben. Ich sage nicht, dass es komplexer, widersprüchlicher ist als früher, sondern ich will einfach auf die heutigen Verhältnisse und deren Ambivalenzen, Widersprüche, Knackpunkte hinweisen.
Dann fangen wir doch vielleicht mal mit der Historie an. Wie ist Ihre Sicht auf die Familie früher? Und früher definieren wir vielleicht als vor 50, vor 100 Jahren. Oder einige Generationen eben zurück. Was hat sich denn da grundlegend verändert?
Also auf jeden Fall natürlich mal die Strukturen. Zwar hat es nie diese Großfamilie gegeben, die immer so in den Köpfen der Menschen rumschwirrt, dass da drei Generationen unter einem Dach gelebt hätten. Aber man muss deutlich sagen, dass die Familien schon größer waren, mehr Mitglieder hatten und tatsächlich auch eher in einem Haushalt gelebt haben. Das war so der eine Punkt, also strukturell anders als heute. Der zweite Punkt betrifft die Werte und Normen von Familie. Familie wurde selbstverständlich gelebt. Von einer Generation auf die anderen wurden die Werte übertragen, natürlich in unterschiedlichen Milieus, in unterschiedlicher Ausprägung, ob das bürgerliche Familien waren oder ob das proletarische Familien waren. Also zusammengefasst, die Strukturen haben sich geändert. Darauf werden wir nachher noch etwas genauer eingehen wahrscheinlich. Und der ganze Wertekosmos. Familie wurde ja früher als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnet, von der Politik wie auch von der Religion. Und heute sind diese beiden Strukturen für die Menschen nicht mehr so leitend in ihren Vorstellungen, wie das noch vor 100 Jahren war.
Und was bedeutet das dann in der Konsequenz für die Familie heute, dass das nicht mehr so selbstverständlich ist?
Auf der einen Seite etwas Positives. Ich kann unter mehreren Lebensformen wählen. Ich muss nicht mehr unbedingt verheiratet sein. Ich muss nicht mehr unbedingt Kinder haben. Ich muss meine Eltern nicht mehr unbedingt pflegen. Das ist die positive Seite. Die negative Seite besteht darin, dass ich für jede Entscheidung, die ich getroffen habe, für oder gegen Partnerschaft, für oder gegen Elternschaft, für oder gegen Pflege meiner Eltern, die muss ich begründen und kann sie nicht in Bezug auf Traditionen herleiten, sondern ich bin sozusagen, ich, der Andreas Lange, habe mich dafür entschieden, dass ich das und das gemacht habe. Und dafür kann ich von verschiedenen Akteuren dann moralisch oder sonstig in irgendeiner Weise in Anführungszeichen haftbar gemacht werden.
Okay, also die Freiheit ist größer geworden und damit aber auch die Verantwortung.
Genau.
Ich trage mehr Verantwortung für die Ausgestaltung meines eigenen Lebens und die muss ich vor mir selbst rechtfertigen und natürlich eben auch von anderen, ja. Und da kommen ja ziemlich viele Einflüsse und Meinungen und Standpunkte, die da auf uns einprasseln oder eintreffen. Und die ja auch nicht alle homogen in die gleiche Richtung gehen, sondern auch sehr, sehr widersprüchlich sein können. Was ja den modernen Menschen dann quasi in eine missliche Lage bringen kann, aus verschiedenen Meinungen und Standpunkten.
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, der in der Familienforschung so in den letzten 10 bis 15 Jahren immer stärker beachtet wird, nämlich diese unterschiedlichen Teilsysteme, mit denen es Familie zu tun hat. Fangen wir mal an mit dem ersten Teilsystem, was Familie beeinflusst, wenn ein Kind geboren wird. Wenn das Kind 2, 3 Jahre alt ist, dann kommt das Kind in die Kita. Und da geht es schon los mit den Anforderungen, die heute, ich habe gestern mit einer Erzieherin mich unterhalten, die Anforderungen heute sind einfach größer geworden. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und auch für die Erzieherin. Und wir haben ja immer noch so das Bild von Kindheit im Kopf. Kinder sollen sich frei entfalten, sollen kreativ sein, etc. Alles ganz gut und schön. Auf der anderen Seite haben wir aber seit PISA die Anforderung, möglichst früh Bildung vermitteln. Und alle kommen dadurch in Widersprüche. Die Eltern, die sozusagen ihr Kind auch mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen in die Kita bringen, weil sie eigentlich lieber mit ihrem Kind zusammen sein wollten, aber heutzutage braucht man eben das zweite Einkommen. Die Erzieherinnen, die eigentlich auch viel lieber auf Kreativität gucken würden, aber auch mittlerweile Bildungspläne haben, Sprachbildung bis hin zu Experimenten, die Kinder machen, naturwissenschaftliche Experimente. Und die Kinder natürlich auch, die irgendwie merken, dass da aus verschiedenen Richtungen an ihnen gezogen wird. Das wäre so das erste System, was Widersprüche in den Familien generiert. Wenn wir da weiter marschieren, kommt die Schule, der erste wirkliche große Rollenübergang für Kinder. Und hier sind wieder große Widersprüche implementiert. Kinder sollen sich auf die Schule freuen. Es soll Spaß machen, aber spätestens in der 5. Klasse sehen wir einfach, dass die Schullust sinkt. Die Eltern sind auch wieder in der Zwickmühle. Soll ich es bei dieser Grundschule in Eilingen, soll ich es da belassen oder fahre ich nicht lieber mit meinem Kind in eine renommierte Grundschule, damit es dann gleich einen Vorsprung kriegt, oder lasse ich mein Kind behütet aufwachsen? Die Lehrer, gerade auch in der Grundschule, die auch noch so in den pädagogischen Hochschulen vermittelt bekommen, wir müssen das ganze Kind sozusagen beschulen, aber auch wieder unter dem Diktat stehen, spätestens in der 4. Klasse muss es rechnen, schreiben und lesen können. Also auch in diesen Austausch zwischen Familie und Schule, sehr viele Widersprüche. Wenn ich gerade weitermache, dann kommt natürlich mit denselben Geschichten nachher, kommt die höhere Bildung. Geht mein Kind in eine Ausbildung, verdient früh Geld, was natürlich den Familienhaushalt entlastet, oder aber geht das Kind auf eine Uni, dann auch wieder 1000 Entscheidungen, auf welche Uni, in welchen Studiengang. Und wenn die Hürde dann mal auch bewältigt ist, dann kommt natürlich der Eintritt ins Erwerbsleben. Und da finden wir, das wissen wir aus vielen Studien, die nächsten großen Widersprüche. Auf der einen Seite möchte die Wirtschaft natürlich, wir nennen das in der Soziologie, es ist eine zeitgierige Institution. Die möchte also, dass wir möglichst viel Zeit in die Erwerbswelt investieren und auch noch kreativ dabei sind. Wir sollen uns auch noch wohlfühlen bei der Arbeit. Also das ist sozusagen auch ein großer Generator von Erschöpfung. Und auf der anderen Seite will man ja auch noch sogenannte Restzeiten haben, nicht nur für die Familie als solche, sondern auch zum Beispiel für das Paarleben, das man ja auch nicht vernachlässigen darf, aber auch für andere Dinge wie zivilgesellschaftliches Engagement. Ich glaube, damit wären so ganz wesentliche Widerspruchsfelder, Spannungsfelder, wie wir gerne sagen, umrissen.
Das klingt ganz schön anstrengend, was Sie da skizzieren, und deckt sich natürlich auch schon mit meiner Wahrnehmung. Ich stecke gerade mitten im Familienleben und in der Erwerbsarbeit und kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da beschreiben. Also durch die wachsende Zahl an Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten und auch das Leben meiner Schutzbefohlenen, meiner Kinder und meiner, des Systems Familie, wächst der Anspruch extrem. Und ja, das führt natürlich zu Unsicherheit und, wenn man versucht, allem gerecht zu werden, sehr schnell zur Überforderung. Was sehen Sie denn für Auswirkungen auf die Familie, die diese Entwicklung hat?
Also die Auswirkungen sind in mehreren Studien deutlich zutage getreten. Die eine große Auswirkung ist der permanente Zeitmangel, den Familienakteure haben. Vor allem die Mütter haben einen großen Zeitmangel, der immer wieder artikuliert wird in Umfragen. Die Väter artikulieren auch einen Zeitmangel für Familie. Und die Kinder beklagen sich vor allem darüber, dass die Väter zu wenig präsent in den Familien sind. Und das Ganze ist natürlich paradox. Wir leben in einer Zeit, wo wir Kommunikationstechnologien haben. Wir können ganz schnell mal mit dem Katamaran nach Konstanz fahren. Also wir haben eigentlich Technologien, die es uns erleichtern würden, mehr Zeit zu haben. Aber wir sind in dieser Anforderungsspirale, die wir vorhin entfaltet haben, und rennen immer irgendwelchen Zielen hinterher. Das ist sozusagen der Zeitmangel. Und Zeitmangel bleibt natürlich nicht nur abstrakt, sondern manifestiert sich auch in einer zunehmenden Erschöpfung von vielen Familienakteuren. Dazu gibt es auch viele Untersuchungen von den Krankenkassen etc. Und als dritten Faktor muss man einfach auch nennen, dass die Familie untereinander heute, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, natürlich auch im Wettbewerb sind. Ja, der Kleine von Meyers, der spielt jetzt in der C-Jugend. Und unserer, der schafft es nicht mal, einen Ball zu stoppen, um das jetzt mal aus einem Beispiel aus meiner Lebenswelt zu kriegen. Oder unsere Hochzeit muss natürlich die schönste sein. Und wenn wir in Urlaub fliegen, dann kann es jetzt nicht mehr sein, dass wir nach Jugoslawien gehen. Es muss die Karibik sein. Also wir sind schon natürlich getrieben von gesellschaftlichen Kräften, aber wir sind auch ein bisschen Komplizen in diesem Spiel der Erschöpfung und Ermüdung.
Wir spielen sie ja auch fleißig mit jeden Tag. Mhm. Sehen Sie diese Entwicklung als natürlich gewachsen und einfach als ganz natürliches Resultat der fortschreitenden Entwicklung? Oder sind da irgendwelche, ich sag mal, Player dahinter, die das Ganze auch fördern und unterstützen?
Ja, es gibt ja dieses Stichwort, jetzt muss ich einen Fachbegriff kurz erklären, das Neoliberalismus. Also Neo, zusammengesetzt aus Neo, wie neu, kennen wir. Und Liberalismus, freie Wirtschaft. Und diese Doktrin, diese Vorstellung, dass wir alle Akteure sind auf einem Markt, wo es um Wettbewerb gibt, ist natürlich sinnvoll für bestimmte gesellschaftliche Bereiche. Aber dieser Ansatz zu sagen, wir sind alle Unternehmer unserer selbst, der wurde jetzt generalisiert auf sämtliche gesellschaftlichen Bereiche. So, das heißt also, ich bin Akteur jetzt nicht mehr nur in meiner Familie, sondern ich bin Akteur in der Wirtschaft, ich bin Akteur, was meine eigene Gesundheit angeht. Und wer dahinter steckt, sind natürlich die großen Konzerne, die natürlich bemüht sind, so viel aus uns rauszupressen an Kreativität und so weiter und so fort wie möglich. Und als Brandbeschleuniger für diese gesamte neoliberale Doktrin gelten natürlich oder müssen die digitalen Medien gelten, die uns natürlich auch noch durch Fitness-Tracker, durch dauernde Überwachung dazu antreiben, diesem neoliberalen Imperativ der Selbstoptimierung, der Optimierung unserer Kinder dann auch noch nachzueifern. Also es ist keine landläufige, selbstläufige Entwicklung, sondern eine Entwicklung, die eben von bestimmten gesellschaftlichen Kräften gewollt wird. Das heißt aber auch, und als Soziologe muss ich ja auch immer ein bisschen positiv nach vorne gucken, wir haben es oder hätten es auch in der Hand, an einigen Stellschrauben dem entgegenzuwirken.
Wo sehen Sie denn diese Stellschrauben?
Zum Beispiel in einem bewussteren Konsumverhalten. Ich weiß, es ist absolut bequem, bei Amazon zu bestellen, aber vielleicht geht man dann doch in die Seebuchhandlung beispielsweise und holt sich dort das Buch. Oder auch, dass man bei den ganzen Plattformen, die solche Sachen wie Taxifahrten etc. anbieten, dass man mal drüber nachdenkt, was man damit anrichtet, wenn man über diese bucht und nicht mehr über die Hotels direkt zum Beispiel. Also das Konsumverhalten. Dann das Wahlverhalten. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht lange drum rumsprechen. Da hätte man auch einiges ändern können in Richtung mehr Entschleunigung und so weiter und so fort. Es geht leider ein bisschen in eine andere Richtung. Und selber, man kann natürlich auch zivilgesellschaftlich sich engagieren für andere Formen des Wirtschaftens etc. Aber das sind natürlich ganz große Räder, die da geschwungen werden müssten, um einen fundamentalen Wandel einzuleiten.
Richtig, der fundamentale Wandel. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeit des Einzelnen, wirklich darauf einzuwirken? Oder inwiefern sehen Sie da vielleicht auch das System, den Staat als in der Verantwortung?
Der Einzelne kann durch die Maßnahmen, die ich jetzt gerade vorhin versucht habe, ein bisschen auszurollen, natürlich seinen Beitrag leisten. Also nicht immer Komplize sein, sondern an bestimmten Stellen, beim Elternabend, in der Gemeinderatsversammlung eben, zu schauen, dass so andere Werte auch vermittelt werden. Der Staat hat natürlich größere Mittel. Und jetzt sind wir auch wieder beim heiklen Thema natürlich. Es geht ja um Investitionen in die Zukunft, Investitionen in die Gegenwart und die Zukunft. Es gibt ja immer dieses schöne Beispiel von Schultoiletten und tropfenden Decken in irgendwelchen Schulen. Und da kann man natürlich etwas machen, wenn man bestimmte Schwerpunkte in der Bildungs- und Familienpolitik weiter forcieren würde. Wir haben schon gute Ansätze, aber ein grundlegendes Problem vieler dieser Ansätze, gerade für Kinder und Familienförderung, die sind immer projektbezogen. Das wissen viele Mitglieder auch von karitativen Organisationen. Man leiert etwas an, man macht ein tolles Projekt und dann kippt die Finanzierung und das ganze Projekt. Also die Familienpolitik, die schon sehr gut ausgebaut ist, müsste einfach noch verstetigt werden und auch im Haushaltsplan sozusagen nicht gegengerechnet werden gegen den Verteidigungshaushalt, weil das sind zwei Dinge, die nicht kommensurabel, also vergleichbar miteinander sind.
Um nochmal zur Familie zurückzukommen. Ja. Wir haben ja die Auswirkungen all dieser Faktoren auf das System Familie jetzt schon angesprochen. Was würden Sie denn der Familie raten, wie sie konstruktiv auf diese Situation, auf diese Belastungen reagieren kann?
Auf der einen Seite natürlich, jetzt abgeleitet aus diesem theoretischen Konzept, was ich vertrete, Familie als Herstellungsleistung, Doing Family, dass Familien sich schon bewusst sind, was sie für eine tolle Leistung erbringen, dass sie sozusagen sich nicht immer in diese Funktion drängen lassen, dass sie defizitär sind, dass sie ihren Job nicht gut machen. Es gibt genügend Zahlen, die einfach zeigen, Familien machen einen guten Job und sind auch unersetzlich für viele Dinge. Bei dem Vortrag, den ich ja bei der Caritas gehalten habe, kam ja eine Mutter auf mich zu. Sie haben mir endlich gezeigt, was ich Tolles tue jeden Tag. Sie haben mir die Augen geöffnet. Und ich glaube, diese Augenöffnung für Familien wäre ganz gut. Dann der zweite Punkt. Wir sprechen von Gemeinschaftsbildung, dass Familien versuchen, auch sozusagen neue Technologien zu nutzen, um Gemeinschaftsbildung zu machen. Beispielsweise, indem man gemeinsam Computerspiele spielt, indem die Älteren den Jüngeren ein paar Tricks zeigen bei der Informationssuche, die Jüngeren den Älteren ein paar Tricks zeigen, wie man mit bestimmten Spielen umgeht oder bestimmte Programme auf dem Handy sozusagen installiert. Der dritte Punkt wäre, dass Familien ganz sensibel umgehen mit den Geschlechter- und Altersunterschieden. Da sind wir auch wesentlich schon vorangeschritten gegenüber den 60er Jahren. Wir sprechen in der Sozialwissenschaft davon, dass wir eine Entwicklung haben. In den 50er und 60er Jahren gab es einen Befehlshaushalt. Du gehst heute in die Schule, da liegen deine Jeans, die ziehst du jetzt an. Dann kam der Verhandlungshaushalt, 80er, 90er Jahre. Na, mein Lieber, was wollen wir heute denn für eine Hose anziehen? Und heute sind wir sogar noch eine Stufe weiter in vielen Familien, in noch nicht allen Familien. Wir sind in der Beratungsfamilie. Überleg dir doch genau, was es dir bringt, wenn du jetzt und so weiter und so fort. Also, dass man versucht, diese positiven Aspekte, die es heute schon gibt, weiter durchzuhalten, auch wenn es jetzt gewisse autoritäre Strömungen gibt, die sagen, wir müssen wieder zurück in die 60er und 50er Jahre, weil da war alles viel besser und einfach glatter. Natürlich ist es anstrengend, auch wieder so ein Beratungshaushalt gegenüber dem Befehlshaushalt. Aber wenn wir die Entwicklung von Kindern angucken, von Jugendlichen, wir wollen ja, dass die später mal kreativ mit einer unglaublich komplexen Welt umgehen, dann sollten wir ihnen auch in den Familien den Raum bieten, sich schon mit solchen Argumentationen auseinandersetzen zu müssen. Dasselbe gilt für die Geschlechter. Und hier sehen wir die größte Revolution, dass immer mehr Frauen nicht nur teilzeiterwerbstätig sind, sondern auch vollzeiterwerbstätig. Und auch da kann ich den Familien nur raten, das nicht einfach hinzunehmen, sondern das auch kreativ zu gestalten, auch im Dialog der Partner miteinander, auch immer im Hinblick mit, was brauchen wir tatsächlich? Muss ich tatsächlich meine Arbeitszeit erhöhen nach der Geburt der Kinder? Also diese drei Säulen, was die Familien machen können, würde ich jetzt mal aus meinem Konzept ableiten. Und es gibt natürlich auch tolle Ratgeber, die darf man nicht unter den Tisch schlagen. Man muss nur in Buchhandlungen gehen. Es gibt gute Ratgeber über Vermeidung von Mental Load beispielsweise, einen Wochenplan und so weiter. Also Familie auch ein bisschen so als reflexives Konzept ansehen. Man kann durchaus auch so ein bisschen den Betriebsablauf optimieren.
Da stecken bestimmt viele gute Gedanken drin und eine Literaturliste werden wir auf jeden Fall kuratiert von Professor Lange in die Shownotes packen zur weiteren Beschäftigung damit. Wenn wir jetzt auf unsere Kinder schauen, die jetzt im Kindergarten, Schul oder vielleicht schon anfangs Hochschulalter sind, was sehen Sie gerade in diesen Aspekten für eine Zukunft auf unsere Kinder zukommen? Und im zweiten Schritt, wie bereiten wir sie dann da optimal drauf vor?
Also es ist ein Gemeinplatz, wenn ich jetzt sage, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren regelrecht disruptive Entwicklungen gesehen haben, die vieles an Lehrkonzepten natürlich durcheinander schütteln. Und Kinder werden in eine Welt entlassen, die sozusagen nicht mehr vorhersagbar ist. Das heißt, neben diesen basalen Kompetenzen, die alle brauchen, brauchen wir sowas wie, Entschuldigung, wieder ein Fachausdruck, Ambiguitätstoleranz, also Umgang mit Uneindeutigkeiten. Und auch das ist wieder schwierig natürlich, weil wir auf der einen Seite müssen wir ihnen Sicherheit geben, auf der anderen Seite müssen wir sie auf Unsicherheiten sozusagen vorbereiten. Dazu braucht es als Basis natürlich die Grundsicherheit, die ihnen vermittelt werden sollte. Ihnen sollte auch vermittelt werden eine große Wertschätzung für sich selber, dass man auch etwas wert ist, wenn man jetzt nicht in der Schule in allen Klassen und in allen Noten eine 1 hat. Und natürlich brauchen die Kinder Spielräume für Kreativität, weil nur über diese Kreativität kann ich ja auch mit Unsicherheiten dann umgehen. Und ich glaube, wir müssen dann einfach uns fragen, was an den klassischen Curricula ist noch notwendig und wo müssen wir einfach mehr Spielraum für neue Entwicklungen schon quasi vorab planen. Das betrifft wirklich alle Stufen des Bildungssystems bis hin zum Hochschulbereich.
Ja, die Explosion an Informationen, an Möglichkeiten, an technologischen Mitteln auf der einen Seite und die Ambiguität, die Sie angesprochen haben. Das Ende der Wahrheit wird ja von einigen Wissenschaftlern eingeläutet mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz, Bildergeneration, Text-, Videogeneration, dass es einfach nicht mehr möglich ist, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und dass ja auch in der Politik immer mehr und offensiver damit gespielt wird. Alternative Fakten ist da ein großes Stichwort. Ich mache mir meine Wahrheit selbst. Da sehe ich auch eine große Verantwortung, die wir haben, unsere Kinder und die folgende Generation darauf vorzubereiten, mit dieser komplexen Thematik umzugehen.
Ich sehe da ein großes Gebiet auch für die Familienbildung, dass Eltern auch von Beginn an begleitet werden in dieser immer schneller und fluider werdenden Medienwelt, dass sie einfach auch Tools an die Hand bekommen, wie man dann von der Familienbildung in die Familie gehen kann und mit den Kindern sozusagen sich dann Homepages anguckt oder bestimmte News anguckt und von Beginn an vermittelt, wie man damit umgeht. Natürlich können es Eltern alleine nicht schultern. Wir brauchen viel mehr digitalisierte Bildung auch in der Schule und dann eben auf Augenhöhe. Wir haben immer so ein bisschen die Tendenz, dass die Lehrer, nicht alle, muss ich jetzt hier sagen, aber immer sozusagen vor dem Hintergrund ihres Wissens denken, sie müssten Eltern etwas vorschreiben. Und ich glaube, wir brauchen da auch ganz andere Allianzen zwischen Schule und Familie, gerade vor dem Hintergrund dieser umstürzenden Entwicklungen im Bereich von KI, die wir alle schon mitbekommen haben, zum Beispiel, dass Podcasts sich selber erstellen aufgrund vom Text und so weiter oder auch, dass Bilder generiert werden können, von denen man sich gar nicht vorstellt, dass es überhaupt geht und so. Da müssen wir aber wirklich auch ein bisschen Selbstvertrauen haben, dass wir ja eine lange Kulturgeschichte haben, wie wir schon immer mit neuen Technologien umgegangen sind. Und wir dürfen uns nicht blenden lassen und auch nicht irritieren lassen von Menschen, die einfach sagen, es gibt keine Fakten, sondern ich mache es wie Pippi Langstrumpf und mache mir die Welt so, wie es mir gefällt.
Sie sehen also das Ende der Wahrheit nicht auf uns zukommen, sondern nur eine höhere Komplexität, die Wahrheit herauszufiltern aus all der angebotenen Informationen.
Da bin ich von meinem Menschenbild her, das ich auch sehr gut begründen kann. Wir sind von Anfang an, die Babys sind von Anfang an auf Sozialität angelegt, mit ihren ganzen Bewegungen, mit ihrer ganzen Imitation. Und wenn man dieses Menschenbild, eben diesem Menschenbild des Neoliberalismus entgegensteht, dann, glaube ich, hat man eine gute Basis. Wir sind auf Kooperation angelegte Wesen, wir sind kommunikative Wesen. Und wenn wir uns über Wirklichkeit dialogisch unterhalten, sei es in der Familie, sei es am Stammtisch, dann sehe ich dann schon gute Chancen, auch mit einer höheren Komplexität umzugehen, ohne dass wir gleich zur Singularität werden müssen.
Das ist schön, dass wir bei diesem Thema noch einen positiven Ausblick hinbekommen haben. Wenn wir jetzt den Blick auf die Gegenwart richten, wie sieht denn die Struktur der Familie heute aus? Was sind da die großen Bilder?
Wir sprechen in der Soziologie von der Pluralisierung. Das heißt also eine Auffächerung von Familie und die bezieht sich auf die 60er Jahre. In den 60er Jahren waren 90% der Erwachsenen waren verheiratet und hatten Kinder. Und das ist heute nicht mehr ganz so der Fall. Natürlich dominiert noch die Kernfamilie, also zwei verheiratete Partner oder in nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft lebende Partner mit Kindern, so 70-80%. Dann haben wir einen hohen Anteil von Alleinerziehenden. Dann kommen die Stieffamilien, dann kommen die queeren Familien und die Regenbogenfamilien. Es hat sich also aufgefächert, aber so ganz neue Formen, die gibt es eigentlich nicht. Ja? Deshalb sprechen wir von einer Auffächerung und Pluralisierung. Und wir haben im Diskurs dann immer die Debatte, oh Gott, was passiert mit den Kindern in diesen neuen Familienstrukturen? Und ich befasse mich seit den 90er Jahren mit der internationalen wie der nationalen Literatur, ob das quasi Regenbogenkinder sind oder Kinder auch durch In-vitro-Fertilisation. Es zeigt sich immer, dass die Struktur wenig aussagt über das Gedeihen der Kinder. Das wichtigste Element ist die Familieninteraktion, hier das Familienklima. Das wird so gemessen, ich kann in meiner Familie meine Meinung sagen. Mir geht es in meiner Familie gut. Das sind 70% der Entwicklungsvarianz und die anderen Faktoren wie Familienstruktur machen 30% aus, die aber wiederum mit ökonomischen Faktoren zusammenhängen. Denken Sie an eine alleinerziehende Mutter. Da sind keine zwei Partner da, sondern es ist ein Partner da. Deshalb ist die auch strukturell schon benachteiligt. Aber das hat nichts mit moralischer Dequalifikation oder so zu tun. Und ich glaube, dass diese Vielfalt von Familienformen erstmal eine Bereicherung ist, wenn sie denn auch jeweils ökonomisch gut abgesichert ist.
Das heißt, die von bestimmten Stellen herbeibeschworene Gefahr auf die Familie und das Ende der Familie, das sehen Sie so gar nicht.
Nein, das betrifft dann nur diese eine immer als heilig gesprochene bürgerliche Kernfamilie. Wir haben viele Formen des Zusammenlebens und es kommt immer darauf an, welches Klima in diesen Familien herrscht, wie sie auch sozioökonomisch situiert sind. Und dann sehe ich noch lange kein Ende der Familie.
Das ist schön. Das bedeutet, für das Gelingen einer Familie, das heißt für eine Familie, in der Kinder behütet und ja glücklich aufwachsen können, sehen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Faktoren. Das eine ist, dass die familiäre Situation, die Stimmung, die Atmosphäre, die herrscht, und zum anderen eben die Ressourcen wie Geld, Zeit. Wo sehen Sie denn da Punkte, an denen jetzt auch der Staat zum Beispiel ansetzen müsste, um zu unterstützen?
Also der eine Punkt wäre natürlich im gesamten Bereich der finanziellen Unterstützung. Wir haben ja auch ein großes Wirrwarr in Deutschland von Kinderzuschlag etc. Und da wird schon seit Jahren dran gearbeitet, das einigermaßen zu vereinheitlichen, über eine Kasse laufen zu lassen. Also da sehe ich Reformbedarf, bin da aber auch guter Dinge, dass da was passiert. Dann müssten die Institutionen noch etwas familienfreundlicher werden in ihren Angebotszeiten, in ihren Vorstellungen, die sie von einer normalen Familie haben, weil wir auch oft noch bei vielen helfenden Berufen, auch bei Sozialarbeitern, die ich ja mit ausbilde, immer noch so die Vorstellung habe, wenn die Familienform abweicht, dann ist da schon irgendwie, da ist was im Busch. Wir brauchen da auch viel mehr Fortbildung, auch in dieser Hinsicht, was die Familiensoziologie dort zu sagen hat. Und insgesamt gesehen würde ich sagen, so ein Klima von Offenheit gegenüber vielen Lebensformen.
Ja, schön, dass wir dieses schwierige Thema dann nochmal mit einem positiven Ausblick so abschließen konnten. Herr Professor Lange, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, da steckten auch viele Informationen drin für Familien. Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht zu einem anderen Thema mal wieder hier im Podcast.
Gerne, Herr Dobler. Sie wissen, meine Mission ist es, Soziologie in die Welt zu tragen und nicht nur in die Fachjournale, wo sie dann irgendwann von drei anderen Kollegen gelesen werden. Vielen Dank.
Ich hoffe, das haben wir damit wieder ein bisschen hinbekommen. Ja, das war Hört euch stark mit der Ausgabe mit Professor Dr. Andreas Lange von der RWU Ravensburg-Weingarten. Schön, dass ihr dabei wart. Wie erwähnt, gibt es Literaturhinweise in den Shownotes und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Tschüss.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.